Vom Nischenthema zum Hype und direkt in den Alltag der Zukunft? In dieser Folge beschäftigen wir uns einmal mehr mit dem Thema KI und mit jemandem, der das Thema groß denkt. Nachdem die USA und vor allem das Unternehmen OpenAI und ihr Chatbot ChatGPT den Markt rund um künstliche Intelligenz lange dominierten, brachte ein chinesisches Startup Anfang 2025 überraschend ihre KI DeepSeek heraus und rüttelt den Markt damit ganz schön auf. Wie geht also der internationale Wettstreit um KI-Entwicklung weiter? Kann Europa da aufholen und mithalten? Und was ist mit Innovationen aus Deutschland?
Aber nichtsdestotrotz bin ich felsenfest davon überzeugt, dass das Mut machen muss. Und ich glaube, das ist auch für Europa ganz wichtig, dass der Zug noch nicht weg ist. Und das beweist es einfach nur.
Das ist Marcel Windau. Und um solche Fragen und tausend weitere rund um künstliche Intelligenz, neue Modelle und Trends ausgiebig zu diskutieren, hat Windau mit seinen Kollegen Deutschlands größtes Festival für Daten und KI ins Leben gerufen. Die Data Unplugged.
So, Vollfokus, wir machen nichts anderes mehr. Wir haben verstanden, dass es in Deutschland so eine Veranstaltung nicht gibt. Und wir haben jetzt die Chance, dieses Event groß denken zu dürfen und das größte KI-Festival Europas zu bauen.
Und genau auf dieses Festival wollen wir in dieser Folge blicken. Darauf, wie KI langsam Teil unseres Alltags wird. Welche Trends und Themen die Data Unplugged bestimmen, welches Potenzial im internationalen Wettbewerb um KI-Know-how steckt und auf den Weg, Europas größtes KI-Festival zu werden. Was hat sich in 4 Jahren Data Unplugged verändert? Und welche Themen, Personen und Anwendungen werden dieses Jahr in Münster sonst noch besprochen? Über aktuelle KI-Trends, den Innovationsstandort Deutschland, über Mut und über den Formel-1-Pilot David Coulthard geht es in dieser Folge von Alles Digital.
Alles digital. Alles digital.
Und damit hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Jonas Ross und das ist Alles Digital, der Podcast der Finanzinformatik in Zusammenarbeit mit dem Studio ZX, einem Unternehmen der Zeit Verlagsgruppe. Und ich freue mich, in dieser Folge zusammen mit Marcel Windau einen Blick zurück und nach vorne zu werfen. Zurück auf die Entstehung seines Festivals, der Data Unplugged, und nach vorn. Zuerst in den April, denn da findet das Daten- und KI-Festival zum 4. Mal statt. Und noch weiter, denn Windau und das Data Unplugged-Team wollen das Festival zum größten KI-Festival Europas werden lassen. Windau hatte, das erzählt er selbst, noch vor 4 Jahren keine Ahnung von Veranstaltungen. Aber dafür viel Ahnung von künstlicher Intelligenz und Lust darauf, Menschen miteinander zu vernetzen. Unter dieser Prämisse entstand damals die erste Data Unplugged. Und das mit der Ahnungslosigkeit hat sich schnell geändert. Und die Zahlen sprechen für sich. Dieses Jahr erwarten Marcel Windau und sein Team mehr als 5000 Besucherinnen und Besucher, über 150 Speakerinnen und Speaker und mehr als 75 Sponsoren und Aussteller. Mit dabei ist auch die Finanzinformatik. Und auch ich werde mir vor Ort für Alles Digital einen Eindruck verschaffen. Vorab gibt es aber einige Fragen an Marcel Windau über die Geschichte der Data Unplugged, über KI im Alltag und zum internationalen Wettlauf um die besten Ideen. Was es heute und bis dahin, bis in den April zur Data Unplugged, an KI-Themen zu besprechen gibt, das hören Sie jetzt. Viel Spaß! Dann, lieber Marcel, herzlich willkommen bei Alles Digital. Super cool, dass du dabei bist.
Jonas, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich und bin aufs Interview gespannt.
Dann lass uns vielleicht mal das würde mich zumindest für den Start mal interessieren, womit abgesehen vielleicht von der Data Unplugged, beschäftigst du dich gerade so?
Mit meiner Familie.
Auch gut.
Ich hab zwei kleine Söhne. Und die nehmen Gott sei Dank viel Zeit in Anspruch und natürlich auch meiner Frau. Also tatsächlich ist das, glaube ich, neben der Data Unplugged so das Thema, was Gott sei Dank sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Also merkst du, dann muss man viel nebenbei organisieren. Also ja.
Nichtsdestotrotz würde ich behaupten, du bist wahrscheinlich, ich meine, es sind noch knapp 2 Monate in den vollen Vorbereitungen drin. Was steht gerade an bei euch? Wo seid ihr gerade dran?
Da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, nee, wirklich, tatsächlich, ich persönlich bin gerade dabei, vor allem Menschen zu begeistern, vorbeizukommen, diese Chance wahrzunehmen, dass so ein Event stattfindet, wo man Tacheles spricht, wo man wirklich zu den neuesten Trends im Bereich künstliche Intelligenz sich austauschen kann, ohne großartig Buzzword-Bingo irgendwie zu spielen, sondern wirklich Tacheles zu reden. Mittelständler sind auf der Bühne und erzählen, was lief gut, was lief mal nicht so gut. Und das ist meine Aufgabe gerade, wirklich Menschen einfach zu überzeugen. Und ich meine wirklich Menschen, gar nicht Unternehmen, die gehören da irgendwie dazu, aber wir sind im Bereich Partner, also Partner, die zu uns kommen, da sind wir ausgebucht. Ja. Und jetzt ist es einfach so 2 Monate vorher, das ist ganz normal, es ist so, dass sich das so ein bisschen kippt, Partner sind da und jetzt müssen Menschen begeistert werden, angesprochen werden, auch da sind wir voll on track, aber das ist so meine größte in Anführungsstrichen Baustelle.
Ja, okay. Kannst du herleiten so ein bisschen, wie die Data Unplugged eigentlich entstanden ist? Also wie kam es grundsätzlich zu der Idee und zu der Umsetzung, wie ist das gekommen?
Eigentlich total verrückt, weil... Das nehme ich mal vorweg. Wir haben alle gar keine Ahnung gehabt von Veranstaltungen. gar keine Ahnung. Wirklich nicht. Überhaupt keine Ahnung. Aber was wir konnten, waren Menschen vernetzen und wir kannten uns mit KI aus. Das klingt jetzt so ein bisschen plump, aber das war der Grund. Wir haben vor 5 Jahren angefangen, den Datenbusiness, damals noch Datenbusiness, hatte gar nichts mit Data Unplugged zu tun, Datenbusiness-Podcast ins Leben zu rufen. Und und dann irgendwann aus mit der Zeit sagten die Menschen, das ist ja ganz schön, dass ihr uns irgendwie online bespielt und wir finden das auch ganz toll, aber können wir uns auch mal im echten Leben treffen? Und dann haben wir gesagt, können wir ja mal probieren. Und dann haben wir die erste Data Unplugged vor ein paar Jahren gemacht in Frankfurt. Wir sitzen ja in Münster, in Frankfurt, extra weit weg. Wenn es scheiße wird, kriegt sie keiner mit. So, das haben wir uns gedacht. War auch total klein. Ne? Wir haben ja gesagt, komm, wir machen das einfach mal. Wir versuchen mal, die Menschen einzuladen und zusammenzubringen. Das hat richtig gut funktioniert. Wir haben das sofort ein bisschen anders gedacht. Also sofort mit dem Anspruch, wenn wir schon eine Veranstaltung machen, dann machen wir eine geile Veranstaltung. So, das war so unser, ja, das klingt jetzt so easy, Jonas, aber unser Ziel war es nicht irgendwie alles aalglatt und ganz hell und weiß und irgendwie man hat das Gefühl, es werden, ich sag das jetzt provokant, Prothesen verkauft, sondern ganz im Gegenteil, wir wollten es ein bisschen ein bisschen direkter, auch mal ein bisschen anecken und ein bisschen provokanter und alles ein bisschen in so einem anderen Look and Feel.
Menschlich.
Menschlich, genau. Authentisch, menschlich, ja. Das trifft es ganz gut. Und das haben wir dann auch gemacht. Das fanden die Leute richtig toll. Das fanden die richtig, richtig gut. Und dann sind wir am Folgetag, das ist jetzt eine wahre Geschichte, dann sind wir, waren wir in der Hotellobby am Folgetag, dass wir drei mit unserem Videografen, also Arne, Bernhard, ich und Jan ist unser Videograf, und dann saßen wir in der Hotellobby und haben gesagt, das war eine richtig geile Veranstaltung. Und wir hatten keine Ahnung, wie das funktioniert. Es ist uns geglückt. Wir machen das jetzt nochmal und wir machen das jetzt in Münster. Und sind dann nach Hause gefahren und haben darüber nachgedacht, wie können wir die Kiste denn schimpfen? Und da hieß das noch nicht Data Unplugged, sondern es hieß zu der Zeit Data Night. So, weil wir wollten unbedingt das in der Nacht haben. Wir wollten, dass es so ein bisschen mehr, ne, Entertainment-Faktor und so weiter. Ja, und dann sind wir nach Hause gefahren und wir hatten keine bessere Idee als Westphalia Data Night. Im Nachgang total bescheuert, weil begrenzt er dich wieder ein und so, aber wir hatten
einfach Arbeit. Das hast du jetzt gesagt.
Das habe ich gesagt. Naja, aber Spaß. Also wirklich, dann sind wir nach Hause und haben dann 2 Monate später die zweite im Prinzip Data Unplugged gemacht und haben gesagt, wenn wir haben jetzt 2 Monate Zeit. Und das war halt so Nebenbusiness, ne? Also so eine Veranstaltung, dass wir hatten ja keine Ahnung, aber das ist schon finanziell echt eine Hausnummer. Man meint das gar nicht, aber so, das war, wurde dann von uns vorfinanziert und dann haben wir die zweite gemacht. Da waren dann auch schon so 150 Leute. Also immer noch total klein, ne?
Ja, aber
in Münster. Ja, und das war so im Prinzip die zweite Data Unplugged. Sondern dann haben wir die dritte gemacht. Die hatte dann schon 1000 Leute. Und dann haben
krasser Sprung, ne?
Ja, das war, weil wir es dann ernst gemeint haben. Ja, davor waren wir nicht da, war nicht schon Fokus, aber nicht 100% Fokus. Wir haben dann auf die dritte Data Unplugged, die hieß dann auch schon Data Unplugged, vollen Fokus gesetzt. Haben 1000 Leute. Und da war es dann auch eine ganz andere Nummer. Da haben wir halt ganz andere Unternehmen überzeugt, ganz andere Menschen aus ganz Europa tatsächlich. Die Leute sind aus Österreich, aus der Schweiz und aus anderen Nachbarländern gekommen. Und dann haben wir, also und auch da wieder nochmal einen Schritt zurück, da ging es genau auch darum. Also wir wollen irgendwie drei Sachen miteinander verbinden. Das war uns immer ganz, ganz wichtig. Und es war einmal, natürlich ist es eine Businessveranstaltung. Das heißt, die Leute, die vorbeikommen, haben irgendein Ziel. Also sie wollen entweder ihr Netzwerk erweitern, sie wollen vielleicht Menschen kennenlernen, die sie vielleicht einstellen, ne? Und Daten- und KI-Leute sind sehr gefragt. Oder die Menschen wollen vielleicht ihre Dienstleistungen, ihre Produkte verkaufen. Wobei das eher zu dem Zeitpunkt ein bisschen zweitrangig war, weil unsere Zuhörerschaft vor allem wirklich aus Anwenderunternehmen kommt. So, das heißt, viele Anwenderunternehmen und man hat nicht diesen Sales-Charakter. Ne? Aber auch da war ganz klar, wir wissen, die Leute kommen vorbei, die wollen Business machen. Das zweite war, die wollen was lernen. Das heißt also auch irgendwie Education. Das war uns immer ganz wichtig, wenn die vorbeikommen, dann müssen die auch was, entweder jemanden Nettes kennengelernt haben, mit dem man vielleicht irgendwie dann zusammenkommt, aber sie müssen auch was lernen. Das heißt, das war auch ein Riesenpunkt. Und das ist nicht zu verachten, das war uns auch klar, das ganze Thema Entertainment. Das sagt man so, also in meinen Augen ist das mit der Gamechanger, dass du genug Zeit einräumst, damit die Leute Energie tanken können, dass sie Bock haben, sich auszutauschen, dass sie emotionalisiert werden. Und das ist ein Riesenthema. Und das war uns letztes Mal schon sehr, sehr wichtig. Wird nächstes Jahr, also dieses Jahr, noch viel wichtiger. Und das haben wir gemerkt. Also diese drei Themen. Ja, und dann haben wir wirklich im letzten Jahr gesagt, voll Fokus, wir machen nichts anderes mehr. Wir haben verstanden, dass es in Deutschland so eine Veranstaltung nicht gibt. Und wir haben jetzt die Chance, dieses Event groß denken zu dürfen und das größte KI-Festival Europas zu bauen. Das war letztes Jahr im März so, dass wir es da strategisch entschieden haben und seitdem machen wir nichts anderes mehr. Also natürlich nehmen wir auch Podcasts auf, der Du-Podcast hat auch ein paar Folgen und aber tatsächlich ist der volle Fokus, wir sind 15 Leute in Vollzeit, wir machen nichts anderes. So, das heißt also, wir haben wirklich gar nichts anderes. Und das ist so ein bisschen das, wo kommen wir überhaupt her? Also vor Jahren schon angefangen, nicht als KI jetzt irgendwie ein Buzzword war. Und das einfach knallhart durchgezogen und dann irgendwann entschieden, so, wir gehen jetzt in dieses Veranstalter-Game, wovon wir keine Ahnung haben. Aber ja. Es macht unfassbar viel Spaß. Sehr herausfordernd, aber es ist wirklich, macht sehr viel Spaß.
Genau. Ja, das glaube ich. Also ich meine, geboren aus diesem Anspruch, das größte KI-Festival Europas zu werden, ist ja auch dann der Selbstanspruch wahrscheinlich gestiegen. Und was würdest du sagen, verändert sich jetzt zu im Vergleich zu 24, also 25, wie habt ihr euch weiterentwickelt?
Ich glaube in allen Bereichen. Also wir haben viel Lob bekommen. Natürlich gab es auch Leute, die was kritisiert haben und das ist auch gut so. Und das haben wir versucht erstmal natürlich zu eliminieren. Aber wir haben es, glaube ich, geschafft, erwachsen zu werden. So kann man das sagen. Also so fühlt es sich an, dass man jetzt dass wir merken, wir sind zu 100% Data Unplugged und wir bauen das größte KI-Festival Europas. Und das ist es, glaube ich, und das merkst du auch an Unternehmen, die dabei sind. Zum Beispiel ist es so, dass eine Pepsi unser Getränkepartner ist. Es ist so, dass Mastercard unser Payment-Partner ist. Es ist irgendwie so, dass natürlich auch eine Finanzinformatik einen großen Teil einnimmt bei uns auf dem Festival. Es sind aber auch andere Unternehmen, wie eine Microsoft, wie eine Google und so, die einfach verstanden haben, dass es in Europa sowas nicht gibt und die kommen, und das finde ich so krass, nach Münster. Wir sprechen hier nicht von Berlin oder Hamburg oder München, wo man sowas vermutet. Die kommen nach Münster. Ja. Und ich glaube, das ist ein Riesenunterschied. Wir hatten diese großen Unternehmen letztes Jahr schon, da aber vor allem als Teilnehmende. Und die haben verstanden, cool, das, was die da machen, scheint irgendwie Spaß zu machen und auch wirklich was zu bringen. Und die meinen das ernst. Und die meinen das ernst, was sie vorhaben. Und wir vertrauen denen und wir kommen vorbei. Und das ist natürlich ein Riesensprung. Ne? Also aus irgendwie jetzt beispielsweise aus 50 Speakern werden jetzt 150 plus. Aus beispielsweise, ich glaube, knapp 30 Partnerunternehmen werden jetzt fast 100. So, ja. Und das ist so dieser Sprung natürlich, den wir gegangen sind, genauso wie das Ticketing, was wir komplett umgestellt haben. Wir haben eine eigene App, was es vorher nicht gab, also Thema Matchmaking, dass du mit Menschen noch einfach in den Austausch gehen kannst. Wir haben jetzt eine eigene App entwickelt. Das sind so Kleinigkeiten und auch vom Inhalt. Also wir haben vorher zwei Bühnen, haben jetzt im Prinzip sechs.
Ja.
Wir haben also vier richtige und zwei Masterclass-Bühnen. Also das ist alles irgendwie so ein bisschen, ja, größer geworden.
Was würdet ihr denn sagen oder was würdest du denn sagen, ist denn am Ende des Tages jetzt in der Planung thematisch? Also ich meine, es gibt tausende Trends, das Ganze boomt im Prinzip. Ist ja auch eine Aufgabe wahrscheinlich, gerade wenn man so viele verschiedene Partner, Unternehmen auch hat, da einen Fokus zu legen. Was ist denn in diesem Jahr das, was euch beschäftigt hat und was du siehst als sozusagen den Trend oder die Trends, die ihr besprechen werdet?
Ja, also was wir festgestellt haben, ist, dass der Trend, ich nenne ihn jetzt mal Trend KI, in allen Branchen, in allen, ob privat oder beruflich, in jeglichem Kontext, da ist und nicht mehr verschwindet. Und nicht nur irgendwie im Bereich beispielsweise Logistik und nicht irgendwie im Bereich nur eine Technologie, also sei es jetzt mal irgendwie ChatGPT oder was weiß ich, sondern es gibt ja noch viel, viel mehr. Das ist ja nur das, was man irgendwie in den Medien hört, ne? Und das haben wir auch verstanden, dass wir genau unseren Fokus nicht klein, also nicht so krass legen, sondern ganz im Gegenteil, dass wir ihn sehr, sehr breit fassen. Weil zu unserem Festival kommen Leute aus dem Sport, die irgendwie Leistungssport betreiben. Bei uns kommen Leute, die komplett hinter das ganze Thema Ethik stehen, die das auch kritisieren. So, ja. Dann kommen aber auch Manager, beispielsweise irgendwie Herbert Dies von Infineon. Der hat vielleicht eine ganz andere Meinung. Kann ich jetzt nicht beurteilen, das hören wir ja auf der Bühne. Aber zu solchen Fragestellungen. Es kommt der BVB-Geschäftsführer Carsten Kramer und dann kommt auch irgendwie ein Pip Klöckner oder ein Sascha Lobo. Also wirklich, wir versuchen jeder Branche, jeder Chance, die irgendwie hinter KI steht, aber auch natürlich auch Herausforderungen, eine Bühne zu geben. Und ich glaube, das macht's aus, Jonas. Das ist so, wir haben extra gesagt, wir wollen nicht nur Logistik und wir wollen nicht nur die Chancen zeigen, sondern nein, wo Licht ist, ist irgendwie auch Schatten. Also das heißt, man muss das andere auch besprechen. Ja. Und das ist, glaube ich, das Besondere, dass wir uns in den Themen sehr, ja, sehr, sehr alles offen halten. Und das, weil wir auch merken, das war in den letzten Jahren auch so, dass die Leute das auch wollen. Die Leute wollen jetzt zum Beispiel, jetzt ganz konkret, die wollen nicht in ihrer Bubble wieder sein. Die Leute haben keinen Bock drauf, dass da nur, ich mache jetzt das Beispiel Logistik, ja, dass da nur Logistiker rumrennen. Hm. So, das gibt es seit Jahren. Die wollen auch einfach mal über den Tellerrand hinaus und sagen, was gibt es denn in der Healthcare? So, kann ich vielleicht im Healthcare, kann ich da irgendwas adaptieren für meinen Bereich? Wie machen die das denn? Sind die da schon, es gibt ja Branchen, die sind ja viel, viel weiter als andere Branchen. Und was kann ich daraus mitnehmen? Und das ist so ein bisschen, deswegen, du fragtest ja, welches Thema? Ja klar, Gen AI ist ein Riesenthema, es wird auch diesmal ein Riesenthema sein. Aber ich würde das gar nicht so krass definieren. Natürlich ist es ein Riesenthema, und das kann ich auch schon mal sagen, ist, wie geht Europa ganz konkret mit dem Thema KI um? Natürlich, das wird intensiv besprochen. Also wie lassen wir uns vielleicht nicht die Butter vom Brot nehmen im Vergleich zu China oder den USA? Das ist ein riesen Thema. Mhm. Das wird natürlich besprochen. Aber wirklich so dieses eine Spitze gewinnt nicht.
Ja, das ist auch super, weil du teast quasi ganz viel an von dem, was ich gleich noch ein bisschen genauer mit dir besprechen wollen würde. Weil da ist ganz viel dabei. Also gerade diese Vernetzung untereinander, man sieht ja, dass je länger man sich jetzt mit KI beschäftigt, desto mehr merkt man, es ist eigentlich schon ewig da, aber erst seit kurzem ein großes Thema. Und gleichzeitig ist es so, dass man ja schauen muss, dass nicht immer dieselben Unternehmen, dieselben Köpfe, dieselbe Bubble sich damit beschäftigt und diese Entwicklung dann prägt. Und dann hast du diesen internationalen Aspekt angesprochen, da gehen wir gleich noch ein bisschen drauf ein. Was mich interessieren würde ist, zu Data Unplugged nochmal, jetzt ist es ja so, du hast es angesprochen, Workshops, Vorträge, es geht darum, irgendwie führende Köpfe miteinander zu vernetzen. Ihr habt wahnsinnig viele Sponsoren, Finanzinformatik hast du genannt, Microsoft. Wie würdest du denn sagen, ist es zu erklären oder was nehmen Partner und Gäste mit aus diesen Tagen auf der Data Unplugged? Und wie schafft das vielleicht auch Synergien? Also vernetzt man wirklich diese Sponsoren miteinander und glaubst du, die Leute nehmen was mit und bauen das dann in den Alltag ein?
Ja, das ist unser Anspruch, dass wir es schaffen, zwei Tage lang die Menschen so zu begeistern, dass sie am Freitag Nachmittag nach Hause fahren oder noch ins Büro oder wie auch immer und sagen, wow, ich habe vielleicht, meine Sorgen waren unberechtigt zum Thema KI. Ich habe vielleicht ein spannendes Gespräch geführt, der mir genau gesagt hat, so und so musst du es machen. Ich habe mehr Mut um endlich mal auch Sachen anzufangen. Weil sonst wird es die Data Unplugged nicht geben. Das kann ich auch schon mal sagen. Hätten wir den Mut nicht gehabt, wirklich ernsthaft und diese Disziplin, das einfach durchzuziehen, dann würde es diese Data Unplugged nicht geben. Und ich glaube, das ist ein Riesenpunkt. Also das sind so auch unsere Ansprüche, dass die Leute natürlich Mut haben, was zu machen. Die Leute Mut haben, diese Technologie einzusetzen. Und in den Sponsoren-Partnerbereich genauso ist es auch. Unser Ziel ist es natürlich, dass die Partner und Sponsoren auch den Teilnehmenden Mut machen. Und das genauso, also die haben vielleicht Lösungen und Dienstleistungen und Produkte, nicht nur das, da sind auch spannende Arbeitgeber dabei, die einfach sagen, ey, wir machen schon tolle Sachen, guckt euch das mal an, was wir hier machen. Das wissen die meisten halt nicht. Und das ist auch unser Anspruch, dass Unternehmen sich zeigen und sagen, guck mal, das Problem, was ihr habt, das können wir lösen. Aber ihr wisst von uns vielleicht nichts. Und das ist auch unser Ziel. Natürlich, diese Interessensgruppen oder die Interessen zu matchen, dann werden natürlich allen geholfen. Also im besten Falle fahren sie alle am Freitag nach Hause und sagen, cool, ich weiß jetzt ab Montag, wie ich das bei mir in der Firma einsetze. Ich habe nicht mehr so Angst, auch im privaten Umfeld. Das ist so unser Anspruch, Jonas.
Ja, okay. Das ist auch wieder ein spannender Aspekt und der führt mich so ein bisschen zu dem inhaltlichen Betrachtungen der Themen, die ihr auf der Data Unplugged auch verhandeln werdet. Du hast mal gesagt in einem Interview, das habe ich gelesen, ich bin überzeugt, dass wir 2030 viel selbstverständlicher mit KI-Tools umgehen und wir mehrmals am Tag mit KI-Software in Berührung kommen, ohne es zu merken. Und was für mich da drin steckt, ist ganz viel von dem, was du jetzt gerade erzählt hattest. Also wir haben einmal offensichtlicher Firmen, die sich sehr früh vielleicht sogar schon mit dem Thema KI beschäftigt haben. Dann hast du die BesucherInnen, die irgendwie mal mehr, mal weniger damit in Kontakt kommen. Und am Ende muss man sagen, und das zeigt ja auch eure Gruppe an Partnern, das zeigt die Leute, die ihr ansprechen wollt, da sind ganz viele verschiedene Interessen, ganz viele verschiedene Hintergründe. Und dann muss man auch sagen, auch wenn man sich die Partner anguckt oder auch die Unternehmen, die jetzt gerade sich mit KI auseinandersetzen, da sind ganz große dabei, da sind ganz kleine dabei, alle haben irgendwie unterschiedliche Anforderungen. Und das, was du gesagt hast, das zu unbubbeln sozusagen, wegzukommen von diesem, es beschäftigen sich immer dieselben Leute und tauschen sich immer dieselben Leute aus. Wie würdest du sagen, kann das gelingen? Weil es braucht ja mehr als so eine Vernetzung. Wenn ich mir überlege, wir sollen bis 2030 selbstverständlicher damit umgehen, ich kann es mir für mein Leben vorstellen. Mhm. Ich kann es mir sehr schwer vorstellen für einen großen Teil der Bevölkerung, wo vielleicht gar nicht der Zugang dazu da ist.
Mhm. Ja, ich kann mich an das Interview erinnern. vielleicht gehe ich da mal einmal drauf ein. Ich glaube, 2030 ist sogar zu weit weg. Ich glaube sogar, dass es früher passiert, auch schon heute. Ich glaube, alleine jetzt in diesem Moment, wir nutzen ja hier eine nette Software zum Aufnehmen und die kann ja auch transkribieren. Mhm. Das heißt also, nimmt dir auch ein bisschen Arbeit ab, irgendwie spannende Passagen rauszuschreiben, wenn du irgendwie einen Post machst oder so. Und auch da steckt KI drin, dann in dem Fall, also Speech to Text. Und ich glaube so, da denken wir jetzt gar nicht drüber nach. Ich habe heute Morgen, wie gesagt, mein Sohn weggebracht, habe das Navi angeschmissen, auch hier natürlich in Echtzeit. Ja klar, aber ich denke nicht darüber nach, dass das jetzt irgendwie KI-gestützt ist oder auf welche auch immer Echtzeiten zugegriffen werden oder was weiß ich. Ich habe Alexa hier bei uns in der Bude stehen. Ich habe dann ein Lied angemacht. Also ich will damit nur sagen, selbst heute im Alltag, und es geht nicht nur mir so, sondern es wird dir auch so gehen, Jonas, und ich bin bei dir, dass ein Großteil der Bevölkerung sich vielleicht etwas schwerer tut mit den Hilfsmitteln, so nenne ich sie mal. Aber wir machen, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass heute schon viele Dinge passieren, ohne dass wir darüber nachdenken. Mhm. Und das wird sich noch, ja, das wird sich auf jeden Fall noch drastisch erhöhen, aber nicht negativ, ja? Sondern das merken wir nur nicht, weil wir da so langsam reinschwappen. Also sei es ChatGPT, ist das beste Beispiel. Ich benutze das so selbstverständlich. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber du nutzt es doch wahrscheinlich auch, oder?
Ja, aber nicht in dem Ausmaß, wie ich merke, dass es Leute in meinem Umfeld tun.
Macht aber mich
regelmäßig nervös.
Guck mal, ja. Ja. Jetzt ganz egal, ob es jetzt gut oder schlecht ist, aber in meinen Augen für gewisse Sachen, um den ersten Schritt zu machen, finde ich, sind KI-Hilfsmittel der Wahnsinn. Also sei es jetzt irgendwie, gib mir mal ein paar Ideen.
Ich bin doch nervös, dass ich so wenig nutze, das meine ich.
Ja, aber vielleicht ja heute, ab heute Nachmittag nicht mehr. Ja, genau. Nein, aber ich weiß, nur ich bin felsenfest davon überzeugt, dass viele Menschen vor vielleicht irgendwie sagen, ah nee, das ist irgendwie was Neues, damit möchte ich nichts zu tun haben, aber in Wirklichkeit schon das nutzen und es selber gar nicht merken. Ich mache manchmal diesen Vergleich mit dem Taschenrechner. Ich weiß noch, dass viele ja früher gesagt haben, nein, Taschenrechner. Also ich weiß das nicht, aber du weißt, wie ich das meine.
Ja, absolut.
So, und dann gab es den Taschenrechner und der wird jetzt wie selbstverständlich eingesetzt. Und ich glaube einfach, jetzt sagen viele, KI, da habe ich, warum? Und es wird, glaub es mir, es wird selbstverständlich eingesetzt werden. Und das hinterfragt auch in 5 Jahren keiner mehr. Das ist gesetzt. Ob das jetzt, eben, du merkst ja, in welcher Geschwindigkeit, jetzt nicht nur ChatGPT, was in den letzten Jahren, du hast ja das Gefühl, jeden Monat gibt es was Neues. Und jeden Monat ist es exorbitant besser als vorher. Und ich glaube, das wird in die Gesellschaft so hineingetragen und es wird viel, viel selbstverständlicher. Ja. Felsenfest von überzeugt. Und selbst wenn du es nicht privat nutzt, nutzen es Unternehmen in deiner Umgebung, und damit meine ich nicht nur regional, sondern in deiner Umgebung, was du tust, um dir bessere Services anzubieten, um dir den Alltag zu erleichtern. Sei es am Flughafen, sei es an der Deutschen Bahn, sei es wo auch immer, im Busverkehr, sei es wirklich, und das meine ich damit. Also selbst wenn du es selbst nicht nutzt, die Umgebung wird es tun. Die Leute gehen einen Schritt weiter und das, glaube ich, wird immer, immer, immer krass. Und deswegen nochmal die Zahl 2030. Ich sage, das ist schon in 2 Jahren so.
Ja, interessant. Ein wichtiger Faktor dabei, und das finde ich eigentlich ganz spannend, weil du hast selbst ja Bankkaufmann gelernt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wie lange ist deine Lehre her ungefähr, wenn ich das fragen darf?
Ich habe Abi 2010, meine ich, gemacht, jetzt 15 Jahre her. Das heißt, ich habe 2010 angefangen mit der Ausbildung, vor 15 Jahren, ja.
Das ist ja im Prinzip, wenn man sich jetzt die Finanzwelt anguckt und das Bankwesen, ein diametraler Unterschied in den digitalen Innovationen, die man seitdem nutzen kann. Also 2010, ich weiß gar nicht, das ist, glaube ich, sogar noch vor dem Zitat von Angela Merkel, das Internet ist für uns alle Neuland. Also 2010 fremdelt Deutschland quasi sogar noch mit dem Internet.
Ja, da gab es doch schon das iPhone, oder nicht?
Ja, aber in Deutschland selbst ist ja eine recht große digital- oder eine innovative Skepsis immer zu merken, also Innovationsskepsis, so wollte ich sagen. Und jetzt passiert dann schnell noch dieser extreme Aufwind, das digital ist, wie du vorhin gesagt hast, ja genau wie der Taschenrechner, nicht mehr wegzudenken. Und jetzt kommt noch diese Technologie dazu, diese große disruptive Veränderung. Was hat sich seitdem verändert? Also vielleicht auch im Finanzwesen. Hast du da einen Blick drauf? Du hast ja auch, ihr arbeitet ja auch zusammen mit Finanzinstituten. Du hast gerade von Mastercard gesprochen, die Finanzinformatik ist mit dabei. Kannst du dich reinversetzen, wie dein Blick war damals und wie das heute ist?
Ich habe tatsächlich, das ist zwar schon 15 Jahre her, aber ich glaube, also das Internet gab es schon, das haben wir auf jeden Fall auch genutzt, das weiß ich. Ich habe mich auch online beworben damals.
Sehr gut.
Also nicht mehr postalisch, also so weit war man schon. Das kann ich auf jeden Fall sagen und ich weiß, damals, ich habe bei einer Spezialbank gelernt und man würde vermuten, die sind auch nochmal ein Jährchen zurück. Aber das habe ich gar nicht, das Gefühl. Also ich fand, man war damals schon relativ weit. Natürlich gab es da nicht wobei es gab halt auch, ist jetzt wirklich so OCRs und so weiter, also das heißt so Texterkennung und so, das gab es früher auch schon, auch in meiner Lehre. Das vielleicht, ich kann das nicht genau sagen, ich war ja ein paar Jährchen länger da, ich war als Werkstudent noch im Anschluss da. Und es kann sein, dass ich mich jetzt vertue und das ist irgendwie dann aus dem Gedächtnis raus und dann ein paar Jährchen später war das ein Standard. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, man war da so weit weg. Das Problem ist einfach nur, dass wir jetzt im Banken- und Versicherungswesen ganz konkret, wir haben unfassbar, unfassbar viele Chancen, dort einiges mit Data Science respektive mit KI zu machen. Das ist 100% so, weil die Daten sind da, die Datenmengen sind da, die Datenqualität ist gegeben und so weiter, hochstandardisierte Prozesse, ob es jetzt irgendwie, egal wo. Das Problem ist nur, und ich glaube, da haben viele, viele Banken auch Angst vor, oder nicht nur Banken auch, ob das jetzt oder Rechenzentren, wie gehe ich das Thema Datenschutz an? Das ist ein Riesenthema, vor allem im Bankenwesen. Es sind hochsicherheitsrelevante Informationen, die da von Kunden abgelegt sind. Und das erschwert diese ganze Sache ungemein. Also da muss, das ist, ich weiß jetzt zum Beispiel aus der, dass schon einige, vor allem im Versicherungswesen, auf KI zurückgreifen, aber es ist jetzt nicht so, machen wir morgen, sondern das ist Thema Compliance und die, das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Das ist sehr, sehr, sehr schwierig in Deutschland, respektive in Europa umzusetzen. Das muss man einfach sagen. Also da ist ein Riesenpotenzial, aber der Rahmen, den muss man irgendwie noch finden. Also man, das ist einfach so. Also oder man muss den Rahmen. Du weißt, glaube ich, was ich meine.
Ja, ja, total.
Also, du hast Riesenpotenzial. Das Problem ist nur, du darfst einiges nicht.
Ja. Was ja auch ein Grund dafür ist, dass man in Amerika mit vielen Dingen auch immer schon weiter war. Also diese Regulatorik und die Haltung zu bestimmten Regularien ist ja immer eine andere. In Amerika sagt man ja, glaube ich, so ganz salopp gesagt, sagt man, naja, dann klagen die Leute halt im Nachhinein. Und in Europa oder in Deutschland, ganz speziell in Deutschland, sagt man eher, nee, das klären wir vorher, damit niemand klagt. Und dadurch verschieben sich natürlich bestimmte Dinge. Wir haben uns in letzter Zeit in dem Podcast auch viel mit diesem Thema Sicherheit und Regulatorik auseinandergesetzt. Also, dass man irgendwie, gibt es da ja einen Clash. Auf der einen Seite wollen alle sicheres Banking, wollen alle sichere Datentransfer, wollen alle, dass die Daten sensibel und sicher behandelt werden. Auf der anderen Seite sagen viele Leute, vor allem Vertreter aus den Banken oder aus dem Bankwesen, die Regulatorik ist eigentlich das, was hemmt und das darf es nicht. Würdest du sagen, dass in dem Austausch, den du jetzt in den letzten Jahren hattest, dass das bei KI im Prinzip jetzt eine ähnliche Problematik werden könnte, dass wir ein komisches Verhältnis oder ein schwieriges Verhältnis zur Regulatorik haben?
Ja, Punkt. Ganz sicher. Also ganz, 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 ganz sicher. Vor allem jetzt auch mit Inkrafttreten des EU-AI-Acts ist mit Sicherheit sinnvoll, dass wir das haben. Wie das ja am Ende des Tages aussieht, wie, da ist man sich ja selber in der EU noch gar nicht einig. Aber es wird hundertprozentig so sein, dass die Regulatorik so ein Klotz am Bein ist. Ganz sicher. Ganz, ganz sicher. Und ich glaube, deswegen tun sich vielleicht auch viele im Banken- und Versicherungswesen schwer, weil man davor Angst hat. Weil man Angst hat, ach, also ich möchte so sinngemäß, ich zitiere jetzt keinen, aber dass man Angst hat, was falsch zu machen. Mhm. Das ist ja eigentlich schlimm, ne? Weil man wirklich Angst hat, weil man etwas falsch zu machen, lässt man diese Technologie, ich will nicht sagen links liegen, aber man nimmt sie nicht so an, wie man sollte. Und das ist so, 100%. Ich glaube aber schon, dass die Versicherer und auch die Banken schon versuchen, da Wege zu finden, auf jeden Fall. Und ich glaube auch vor allem mit dem ganzen Hype um Gen-AI oder ChatGPT oder wir können es ja jetzt schimpfen, wie wir wollen, ist das vor allem auch nochmal so Richtung, vor allem Richtung Vorstand, oberstes Management gelangt, dass man sich diesem Thema jetzt endlich mal nähern muss. Heißt nicht, dass es einfacher wird, aber es hat auf jeden Fall mehr Relevanz gewonnen und das ist, glaube ich, ganz gut.
Das stimmt, aber die Frage dabei ist natürlich schon, wer treibt den Fortschritt an? Weil du beschreibst das Problem ja sehr plakativ. Jetzt ist es ja aber so, diese Innovationsskepsis, die ich vorhin auch meinte, das Internet hat lange gebraucht, dass man in Deutschland, also Stichwort Kupferkabel beispielsweise, ne? Als alle anderen auf Glasfaser gehen, geht Deutschland auf Kupferkabel. KI wird immer erst als etwas Bedrohliches gesehen. In vielen davon kann ich mich auch wiederfinden, aber grundsätzlich wundere ich mich dann doch, dass immer erst die Haltung ist, das ist jetzt die Gefahr. Vieles ist noch nicht digitalisiert. Das heißt, der Sprung in die nächste Technologiestufe ist eigentlich noch gar nicht möglich, weil die letzte Technologiestufe muss eigentlich noch nachgeholt werden. Und dann frage ich mich doch, wer kann denn so einen Fortschritt vorantreiben? Also sind es dann kleine disruptive Unternehmen? Sind es Vorstände, wie du sagst? Woher kommt der Fortschritt? Wer bringt ihn rein in dieses System?
Ich mache mal ein Beispiel. Also es gibt hundertprozentig mehrere Antworten, aber eine, die bestimmt, mir direkt viele, unzählige Antworten, aber die mir direkt einfällt, ist, es gibt ja auch hier in Münster die BASF Coatings und die BASF Coatings, ist ja Teil der BASF und ein Riesenkonzern. Und normalerweise ist es so, vor allem auch in Konzernen, dass es sehr schleppend Innovationen voranzutreiben, weil natürlich Regulatorik und ich muss mich achtmal absichern, damit es einen Schritt vorwärts geht. Und da war es so, ein riesen Gamechanger war es, dass es Menschen bei der BASF Coatings gab, jetzt ganz konkret mit dem ganzen Gen-AI-Hype, die gesagt haben, ich habe sofort einen Use Case, der muss hier bei uns implementiert werden. Wenn ich jetzt den, ich will nicht sagen, dass sie das jetzt so inoffiziell gemacht haben, aber wenn ich den offiziellen Weg gehe, dann brauchen wir gar nicht anfangen. Die haben sich in der Freizeit getroffen, die zwei, haben einen Case gebaut, der sowas von eingeschlagen hat. Es geht da um Auto-Commenting, also das im Controlling. Ich kann den Case gleich auch mal ganz kurz erzählen, das ist total spannend.
Gerne. Also,
die das wirklich nebenbei gemacht haben. Dann waren die auf der zweiten Data Unplugged auf der Bühne, haben den vorgestellt. Die haben mit Sicherheit das Go gekriegt vom BASF. Ja, könnt ihr mal zeigen. Aber das Krasse war, die haben das aus einer intrinsischen Motivation gemacht. Die haben sich wirklich am Wochenende getroffen und haben gesagt, ey, wir müssen das jetzt machen. Und wir machen das jetzt einfach. Und wenn wir fertig sind, das fertige Ergebnis haben, dann gehen wir zum Vorstand. Und so haben die das gemacht. Und das war jetzt mittlerweile, ich glaube, das sind die Aushängeschilder bei der BASF, nicht nur Coatings, sondern auch grundsätzlich im Konzern zum Thema KI. War ein Riesenartikel im Handelsblatt und so. Weil die einfach, und deswegen jetzt nicht von ganz oben, also Vorstand gibt vor, ihr habt hier die Leitplanken und bitte gib Gummi, sondern wir treffen uns, wir machen das in unserer Freizeit und wir überzeugen somit, weil wir so viel, viel schneller sind, überzeugen wir Vorgesetzte respektive Vorgesetzte. Und das war ein Riesenpunkt. Das heißt also, wenn du Mitarbeiter hast, die natürlich so einen oder Mitarbeitende, die so eine, ja, so eine Lust haben, diese Technologie einzusetzen, riesen Mehrwert. Und ich glaube aber auch, das ist so ein bisschen das Geheimrezept bei Konzernen in meinen Augen, weil sonst dauert es natürlich ewig. Sondern aber wenn du Menschen hast, die das irgendwie nebenbei und dann das fertige Produkt zeigen, ja, dann kannst du ja nicht mehr Nein sagen, wenn das der Hammer ist, ne?
Ja. Das Stichwort ist da ja fast schon Befähigung. Also egal für ein Unternehmen, egal welche Größe, du befähigst die Leute, gibst ihnen Freiraum im Zweifel, die Innovationen auszutesten, zu probieren, die sie begeistern. Und dann tragen sie es rein.
Und das ist ja der Hammer. Wenn du es so schaffst und auch als Arbeitgeber, ja, vielleicht auch, bei denen weiß ich es jetzt nicht ganz konkret, aber ich bin mir nicht ganz sicher, aber die haben das wirklich nebenbei gemacht. Die haben dann, anstatt dass sie abends irgendwie ein Stündchen zum Sport gegangen sind, haben die gesagt, wir treffen uns jetzt und überlegen uns ein Stündchen mehr und das ist ja wunderbar. Und so kann es natürlich auch funktionieren. Es war zum Beispiel auch unser, die Geschichte erzähle ich nicht das erste Mal, das habe ich auch vor kurzem vom Vorstand eines großen Unternehmens gesagt, auch im Finanzwesen tatsächlich, dass das ein Mittel sein kann, identifiziert Menschen bei euch im Unternehmen, die privat richtig Bock auf dieses Thema haben. Weil keiner weiß ja, wo fange ich an, ne? Also was muss ich für Menschen einstellen? Wie muss meine Organisation umbauen? Also das sind ja Fragen, die muss ich ja viel vorher klären, bevor ich überhaupt darüber nachdenke, KI einzusetzen. Genau, im besten Falle. Und wenn du da Menschen hast, die privat Interesse für dieses Thema mitbringen und dann in diesem Ausmaße, das ist natürlich das Beste, was passieren kann. Aber ich glaube auch, dass vor allem kleine Unternehmen schon vor allem Geschwindigkeitsvorteile haben. Mhm. Nochmal deine Frage zu beantworten. Du fragtest ja, was ist mit kleinen Unternehmen oder großen Konzernen oder so. Die haben zwar teilweise nicht die finanziellen Mittel, ist klar. Aber die bedarf es auch gar nicht mehr. Also man meint ja irgendwie Individualsoftware, KI, ach Gott, das ist so viel Geld, ich muss so viel investieren, bevor ich irgendwann was rausbekomme. Es gibt ja so viele kleine Hilfsmittel, die KI-gestützt sind, die ich werfe jetzt einfach mal die 100 Euro im Monat kosten, die mir aber so viel Zeit sparen. Und da geht es ja nicht immer darum, dass ich am Ende die High-End-Individuallösung KI-gestützt brauche. Darum geht es ja gar nicht. Alleine wenn ich jetzt mal ganz, ganz blödes Beispiel, ChatGPT als Premium-Variante nutze, die kostet, ich meine, 20 Euro, 20 Dollar. Wenn ich das intensiv in meinen Arbeitsalltag einbaue, und das würde ich mir wünschen, Jonas, dass du das auch tust. Versprochen. Nein, Spaß beiseite. Aber das sind 20 Euro super investiertes Geld. Egal, du wirst so viel Zeit sparen. Und diese kleinen, und das da haben, klar, natürlich kleinere Unternehmen, ich glaube, sind viel, viel schneller, weil sie selber entscheiden können, ich mache das jetzt einfach. Und bei großen Konzernen musst du das 48 Runden machen, bis ich das darf. Ne? Und das glaube ich schon. Also das ist auch so unser Learning. Natürlich, vor 5 Jahren hat KI noch richtig, richtig viel Geld gekostet. Aber perspektivisch wird es immer günstiger. Und das ist, ja, deswegen würde ich gar nicht sagen, dass kleinere Unternehmen irgendwie im Nachteil sind. Auf gar keinen Fall.
Und es ist ja auch so, dass im Prinzip ja immer mehr Leute müssten ja eigentlich sich dem widmen, weil sonst ist der Fortschritt irgendwann so schnell und wenn es dann so günstig ist, wird er ja auch schneller, weil mehr Leute es betreiben, dass man im Zweifel dann tatsächlich eine Abhängung erfährt, also dass man dann abgehängt wird. Was ich interessant finde, weil du vorhin das gesagt hattest, ihr wollt auch auf der Veranstaltung schauen, auf die Rolle, die Europa einnimmt. Jetzt ist es ja so, im Prinzip ist man eines Morgens aufgewacht und die ganze Welt hat gedacht, ah okay, in China ist man doch weiter, als die ganze Welt dachte. Und dann sind sie aber in China weiter, als man in Amerika dachte und Amerika ist die Konkurrenz. Was konkret kann Europa in dieser Standortverschiebung, die da stattfindet, die für aus europäischer Sicht ja immer schon bei technologischen Entwicklungen der Fall war, also dass Amerika wie ein Magnet auf die intelligentesten Köpfe der Welt gewirkt hat, sie in Silicon Valley geholt hat oder in die entscheidenden Hubs und da sind die großen Technologien entstanden und alle dachten, das wird die nächsten Jahre für KI auch gelten. Und plötzlich kommt mit DeepSeek eine Entwicklung, die man erst in einigen Jahren vermutet hätte, aus China und die Angst ist da, aus den USA, China würde USA abhängen. Und wir in Europa stehen da und gucken rüber und sagen, ja, wäre schön, wenn wir überhaupt mal über Abhängen reden könnten, wenn wir bei irgendeinem in diesem Rennen mitmachen würden. Wie siehst du jetzt auch vielleicht nach deinen wachsenden Erfahrungen mit der Data Unplugged und dass du merkst, das Interesse wächst und die Größe wächst auch in Europa, wächst da vielleicht auch zusammen oder auseinander, das weiß ich nicht. Wie blickst du auf diese Entwicklung?
Also ich blicke darauf, offen gesprochen, sehr positiv, weil es nur beweist, dass wir trotzdem immer noch eine Chance haben. Das beweist es ja nur, dass man nicht in den Sack haut und dass man nicht sagt, ach komm, die machen schon das Rennen, die Amerikaner. Sondern das Beispiel DeepSeek, zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass man schon vermutet, dass da etwas, dass die natürlich schon etwas besser finanziell aufgestellt waren, als sie so als kommunizieren. Aber nichtsdestotrotz bin ich felsenfest davon überzeugt, dass das Mut machen muss. Dass man vielleicht doch dass es Mut machen muss. Und ich glaube, das ist auch für Europa ganz wichtig, dass der Zug noch nicht weg ist. Und das beweist es einfach nur, dass ja, ich kann hier schon einen Punkt setzen. Also damit beantworte ich deine Frage, Jonas.
Es ist ein sehr interessanter Blickwinkel, weil den habe ich natürlich so noch nicht gehört.
Aber es muss uns doch Mut machen zu sehen, ach krass, die Chinesen schaffen es also doch, obwohl alle gesagt haben, naja, die Amerikaner machen das schon. Und auf einmal kommt da eine Firma, die Modelle raushaut, die besser performen als ChatGPT, von denen einen Tag vorher irgendwie keiner gehört hat, gefühlt. Das ist ja der Wahnsinn. Also bei uns Europäern muss das ja eigentlich, das muss ja überall klingeln und sagen, okay, wenn die Chinesen das hinkriegen und die Amerikaner das hinbekommen, die Chinesen mit so einem Aufwand, dann müssen wir Europäer das doch auch schaffen. Also das ist das, was ich das als Antwort darauf habe. Und wir haben doch unfassbar starke Forschungseinrichtungen. Wir sind ja so gut aufgestellt. Das ist es ja. Also wir haben zum Beispiel einen, den Oma, ich weiß nicht, ob du den kennst, Professor Oma. Nee. Der ist der Gründer von Stable Diffusion, ist einer der bekanntesten KI-Wissenschaftler der Welt. Der kommt auch zur Data Unplugged. Als Informatiker damals bei ihm waren die Studierende, die Gründer von Black Forest Labs. Und die sind dann, also haben Flux als Modell rausgebracht, welches dann Midjourney, also in Konkurrenz zu Midjourney und Co. steht. Und das Traurige ist, auch hier schauen die Deutschen oder die Europäer leider zu, weil die Geldgeber, die Investoren, wieder aus den USA kommen, von Black Forest Labs. Ne? Also auch hier, schade eigentlich, da haben wir schon sowas Tolles bei uns in Deutschland und dann schaut man zurück. Aber nichtsdestotrotz soll es einfach nur beweisen, also wir haben ja hier die Kraft, wir haben die Menschen, wir haben ganz, 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 ganz tolle Menschen, die hier mega Sachen machen und gerade aus diesem Grund glaube ich einfach, sollte man noch nicht zu früh den Kampf hier irgendwie aufgeben im Vergleich zu USA und China.
Das ist ein interessanter Punkt, aber gerade auch dieses Beispiel, was du gerade angesprochen hast, zeigt ja, ne, wenn die Innovation nicht aus Amerika kommt, dann kommt das Geld aus Amerika. Also
ja.
Man hat ja zumindest damit auch die Baustellen, wo man ansetzen kann. Also ne, DeepSeek ist irgendwie weniger Energie, Energieverbrauch und da ist die Verbesserung und man hat ja die einzelnen Stellschrauben, wo man ansetzen kann. Ich finde es eine interessante Perspektive, ich finde es auch eine mutmachende Perspektive und das ist so wichtig. Vielleicht das auch der Aufhänger zum Abschluss des Gesprächs so ein bisschen. Gibt es was, worauf du dich besonders freust? Wo du sagst, das ist dieses Jahr bei der Data Unplugged was ganz Neues, was ganz anderes. Du sagst, da hast du richtig Bock drauf.
Ja, gibt mehrere Sachen, Jonas.
Glaube ich. Nennen Sie gerne alle.
Worauf ich mich wirklich, und das hat erstmal mit KI gar nicht so viel zu tun, aber ich freue mich wirklich sehr, sehr krass, ich persönlich, auf David Coulthard. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Er ist
absolut.
Ja, kennst du, ne? Ex-Formel-1-Fahrer und damals immer Konkurrent, ja, oder
Michael Schumacher.
Mit Michael Schumacher. Und ich war früher mit meinem Papa ein paar Mal bei der Formel 1 in Hockenheim und habe da einfach damals gedacht, Wahnsinn, dann stand ich vor dem, wirklich, ich habe auch irgendwann mal einen Post dazu gemacht bei LinkedIn, dann stand ich vor dem Formel 1-Auto Und als kleiner Junge, boah, geil, ey, das ist ja cool, wenn du, ne? Also so einen möchtest du. Und der kommt auf die Bühne und das hätte ich nicht gedacht, dass David Coulthard nach Münster auf die Bühne kommt und darüber spricht, wie wichtig Daten in der Formel 1 sind. Das ist hochspannend, hochspannend. So eine Persönlichkeit auf der Bühne zu haben, da persönlich freue ich mich. Also da habe ich schon gesagt, auch zu meinem Papa, du weißt was, wir werden ihn auf jeden Fall verhaften, dass wir noch ein Bierchen mit dem trinken. Ja. Also wenn der schon kommt, da freut sich mein Papa schon seit Monaten drauf.
Ich finde das auch so cool, dass der kommt. Und wie du sagst, ne, Daten in der Formel 1, in der Leitung, es gab ja auch diese Netflix-Serie vor kurzer Zeit,
ja,
wo Formel 1 nochmal so einen Boost gekriegt hat. Aber ich persönlich war nie der größte Formel 1-Fan, aber ich fand als Kind David Coulthard halt unfassbar cool. Ne? Das war einfach ein lässiger Typ. Irgendwie so ein cooler Gegenentwurf zu Michael Schumacher, den man auch ganz toll fand.
Ja.
Also das ist echt Hammer, dass der da ist, ja.
Das ist so einer, dann freue ich mich natürlich auch grundsätzlich auf alle, die auf die Bühnen kommen. Da kommen wirklich, egal ob das sagte ich gerade, also das ist auch wieder so die Vielfalt, worauf ich mich echt freue. Ich glaube, Menschen, die vor allem das Richtung Forschung, Richtung was passiert jetzt, in wirklich auch in der Technologie, werden auf ihre Kosten kommen, mit vor allem mit Oma, der normalerweise, also der Björn Oma, da freue ich mich richtig drauf, aber natürlich auch, ob es ein Live-Konzert ist mit Jan Delay und Disco Number One, wo ich richtig Bock drauf habe, wenn der Donnerstag dann vorbei ist abends und ich sage, wow, erster Tag geschafft. Und da freue ich mich natürlich drauf. Herbert Diess finde ich total spannend, muss ich echt sagen, finde ich auch gut. Also ich freue mich vor allem natürlich auf die Persönlichkeiten auf der Bühne und ich freue mich am Ende auch auf die ganzen, hoffentlich, wir geben dafür jeden Tag alles, glücklichen Gesichter bei Teilnehmenden und Partnern. Sie sagen, es hat sich für uns richtig gelohnt und wir freuen uns schon auf 26.
Du kommst natürlich nicht raus aus diesem Podcast, nur die entscheidende Abschlussfrage. Was ist für dich unverhandelbar analog? Was ist sozusagen für dich nicht digital? Was bleibt für dich immer analog?
Das ist eine gute Frage. Ich habe an Bücherlesen gedacht. Ich habe kein Kindle und ich habe auch nicht irgendwie ein Alternativprodukt, sondern tatsächlich, ich lese sehr gerne und ich habe alles in Hardcover, also ich habe tatsächlich ein Taschenbuchformat, wie auch immer, ich habe tatsächlich Bücher, die ich analog, das finde ich irgendwie schöner, weil ich mir dann Notizen machen kann und irgendwie, weiß nicht, Post-its reinkleben kann und so und das bleibt auch besser im Gedächtnis. Ich habe das mal probiert auf dem Tablet, aber es ist nicht meins. Das stimmt, das ist auf jeden Fall eine Sache.
Und es hat immer einen besonderen Geruch.
Ja. Die kommt vor allem, wenn man es mit an den Strand nimmt oder mit Sonnencreme und so. Ja, ja. Ja, genau. Ob das jetzt immer positiv ist, aber das stimmt. Die haben immer einen eigenen Geruch. 100 Pro.
Lieber Marcel, tausend Dank, dass du dabei warst. Du warst ein toller Gast. Ich habe mich sehr gefreut. Es hat großen Spaß gemacht. Tausend Dank.
Jonas, vielen, vielen Dank. Und ich freue mich, dass wir uns auch am 10. und 11. April sehen.
Absolut. Ich freue mich total drauf.
Ich mich auch. Mach es gut. Ciao.
Ja, und damit kommen wir auch schon zum Ende dieser Folge von Alles Digital. Schön, dass Sie mit dabei waren und ich hoffe, das gilt auch fürs nächste Mal. Wenn Ihnen diese Folge oder eine unserer anderen Folgen gefallen, dann lassen Sie doch gerne eine Bewertung da. Und vergessen Sie nicht, den Podcast zu abonnieren, damit Sie keine weitere Folge verpassen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich aufs nächste Mal. Alles Gute bis dahin. Mein Name ist Jonas Ross und das war Alles Digital.